Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Gelb-Schwarz, das sind eigentlich die Farben, die in Dortmund vorherrschen. Heute dominiert Rot in Stadt- und Westfalenstadion wegen der Fans der Türkei und Portugal. Mal wieder ein großes Fest für die Fans bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Über die Fankultur bei dieser EM habe ich mit Michael Gabriel von der Koordinierungsstelle Fanprojekte gesprochen. Das Interview gibt es gleich. Für Ärger bei den Fans in der ersten Woche hat häufiger aber der Fern- und Nahverkehr gesorgt. Unser EM-Reporter Matthias Friebe zieht eine erste Zwischenbilanz. Und außerdem hören Sie in dieser Sendung, wie EM-Neuling Georgien mit der angespannten politischen Lage im Land umgeht. Portugal und die Türkei sind beide mit Siegen in diese Europameisterschaft gestartet. Jetzt stehen sie sich im Westfalenstadion gegenüber. Es steht 2:0 für Portugal. Es ist mal wieder sehr laut im Stadion. AD-Reporterin Luise Kropf ist trotzdem gut zu hören. Wir blenden uns ein in die Live-Reportage.
Jetzt die schöne Seiteverlagerung auf die rechte Seite. Akgün kommt nicht dran an den Ball. Kaan Ayhan nimmt den Ball runter mit der Brust, macht da gut, dreht sich einmal mit dem Ball um die eigene Achse und legt dann ab, kriegt den Ball direkt wieder zurück. Ball geht jetzt raus auf die rechte Seite. Die Türkei ist jetzt ungefähr schon am 16er angekommen. Schuss aus der zweiten Reihe möglich. Wird auch geschossen. Aber Costa ist da. Und er versucht dann, ja, okay, aber auch nicht so brandgefährlich von Jasetsche. Und der Ball ist wieder im Spiel. Portugal baut auf. Und die Stimmung ist auf jeden Fall wieder da. Vielleicht geht da jetzt noch mehr. Die Türkei ist am 16er dran, aber der letzte Steckpass, der will einfach nicht reingehen in den 16er und irgendwie auf den Fuß von einem Mitspieler der Türkei. Wir sind jetzt in der 54. Spielminute. Es ist ein bisschen anders, dieses Spiel, als noch die Partie gegen Georgien. In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit gibt es ganz viel Ballbesitz für Portugal. Wenig für die Türkei und es fehlt auch so ein bisschen bei der Türkei dieses positiv chaotische, dieses anarchiemäßige, was sie dann doch öfters auf den Platz gebracht haben, vor allem gegen Georgien. Dieses Wilde einfach mal nach vorne und ein bisschen Chaos machen im 16er, um den 16er herum, das haben wir hier über weite Strecken nicht gesehen. Und vor allem liegt das auch daran, weil sie überhaupt nicht an den Ball kommen, weil Portugal den also ziemlich solide festmacht, lange Ballbesitzphasen hat. Die Türkei spritzt auch nicht wirklich gefährlich dazwischen. Läuft mal zaghaft an, wie zum Beispiel jetzt über die rechte Seite mit Akgün. Aber es ist auch nicht ein wirkliches aggressives Pressing oder ein aggressives Draufgehen. Jetzt das Foulspiel von der Türkei, aber in der Hälfte der Portugiesen drin. Tinha wird er erwischt.
Live-Eindrücke aus Dortmund und wir werden im Laufe der Sendung auch nochmal zum Spiel zwischen Portugal und der Türkei schalten. Morgen steht dann für das deutsche Team das letzte Gruppenspiel an. Gegen die Schweiz geht es um den Gruppensieg. Die Pressekonferenz vor dem Spiel ist zu Ende gegangen vorhin. ARD-Reporter Sven Pisto hat die beobachtet. Hat Bundestrainer Julian Nagelsmann durchblicken lassen, ob er morgen vielleicht personell etwas rotiert angesichts der gelben Karten, die es schon gegeben hat?
Er war glasklar, hat gesagt, er wird wieder die Mannschaft auf den Platz schicken, die schon gegen die Ungarn erfolgreich war. Also da wird es kein Taktieren geben, weil man sich ja für das Achtelfinale bereits qualifiziert hat. Julian Nagelsmann sagte zu den vier gelb vorbelasteten Spielern Rüdiger, Andrich, Mittelstädt.
Wenn ich jetzt Spieler wäre und mein Trainer lässt mich spielen und sagt, ja okay, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Robert Andrich nehme ich runter und lasse dafür Pascal Groß spielen, damit der Rob im Achtelfinale dabei ist. Fände ich so das Respektloseste, was du machen kannst, in meinen Augen, dem Pascal gegenüber.
Genau. Und Jonathan Tah geht ja auch gelb vorbelastet in dieses Spiel. Aber er hat gesagt, nein, wir werden als Mannschaft geschlossen durch dieses Turnier gehen. Mit anderen Worten, er hat Ersatzspieler, die dann eben auch zur Geltung kommen, wenn Ersatz gefordert ist.
Ein Thema ist ja auch der Rasen in der Frankfurter Arena, wo das Spiel morgen stattfinden wird. Die Engländer und Dänen sind da ziemlich ins Rutschen gekommen bei ihrem Spiel. Warum ist das da so ein Problem?
Ja, es gab in Frankfurt einen sogenannten Hybridrasen, also eine Mischung aus natürlichem und synthetischen Rasen gibt's auf vielen Plätzen, zum Beispiel auch in Leverkusen. Aber der wurde bei American Football Spielen so in Mitleidenschaft gezogen, dass man in Frankfurt diesen Rasen auswechseln musste. Und dann hat man normalen Rasen verlegt in der Arena, aber das in einer Jahreszeit, in der es eben sehr viel geregnet hat und der Wind eben auch nicht seine Arbeit gemacht hat, der eben erforderlich ist, um einen guten Rasen zu haben. Und so hat man jetzt ein sehr seifiges, schlechtes Geläuf. Und da macht sich der Bundestrainer auch schon Sorgen. Da geht es auch um gesundheitliche Aspekte. Gibt ja auch Spieler, die ein paar Kilo mehr mitbringen, die dann da klarkommen müssen. Also es ist sicherlich suboptimal, dieses Geläuf.
Informationen live von Sven Pistor. Vielen Dank. Und in der Zwischenzeit hat Portugal das 3:0 geschossen. Bruno Fernandes auf Vorlage von Cristiano Ronaldo. Die beiden waren alleine vom Keeper nach einem langen Ball, der die Abwehr der Türkei überspielt hat. Die Züge sind unzuverlässig, glühend heiß und weit über ihr Fassungsvermögen mit Fans vollgestopft worden. Das ist die kurze, prägnante Beschreibung von dem, was die schottischen Fans in München und Köln erlebt haben, vorgebracht von einem schottischen Fanbündnis. Es ist längst nicht die einzige Beschwerde dieser Art bei dieser EM. Die klimafreundliche Anreise auf der Schiene, sie wird den Fans nicht leicht gemacht. Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe mit den Hintergründen.
Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen Hauptbahnhof.
Extra für die Europameisterschaft hat Schalke-Legende und DM-Botschafter Gerald Asamoah die Ansagen für die Straßenbahnen in Gelsenkirchen aufgenommen. Für so etwas hatten viele Fans aber kein Ohr beim ersten Spiel dort zwischen Serbien und England. Auch bei Miguel Delaney war der Frust groß. Der Reporter der englischen Zeitung The Independent war schon bei vielen Turnieren. Die EM in Deutschland sei die am schlechtesten organisierte, schreibt er in den sozialen Medien, als er auf dem Weg zum Stadion in einer vollen Straßenbahn steckt. Inzwischen ist der Frust etwas verraucht.
Der Schlüssel zu einem Turnier ist ganz einfach. Leicht zu und von einem Stadion zu kommen. Hier war es mit das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Vor allem in Nordrhein-Westfalen. Gelsenkirchen. Düsseldorf war auch nicht viel besser.
Gerade vom ersten Spiel in Gelsenkirchen finden sich in den sozialen Medien etliche Bilder und Videoclips von vollen Bahnsteigen, mehrere Stunden nach Abpfiff. Der Gelsenkirchener Verkehrsdezernent Jörg Konietzka ist überrascht über die massive Kritik. Er zieht insgesamt ein positives Fazit, sagt dann aber auch.
Ja, es gab Stauungen, ja, man musste warten, aber ich glaube, man kann sich das auch erklären, wenn 50.000 Menschen gleichzeitig mehr oder weniger in eine Richtung reisen wollen, das heißt zum Hauptbahnhof Gelsenkirchen und dann weiter über die Rheinschiene Düsseldorf und Köln, dass es dann auch zu Wartezeiten kommt. Wir können nicht 50.000 Menschen gleichzeitig transportieren.
Gut 35.000 Personen mussten mit Bus und Straßenbahn bewegt werden. Das sind mehr als dreimal so viele wie bei einem Zweitligaspiel der Schalker. Und alle mussten in die gleiche Richtung, zum Hauptbahnhof. Das örtliche Verkehrsunternehmen Bogestra weist die Kritik ebenfalls zurück. Das System habe auch beim Spiel Serbien gegen England seinen Dienst getan. Der Umlauf der Bahnen habe funktioniert, teilt die Bogestra auf Anfrage des Deutschlandfunks mit. Auch Reporter Miguel Delaney telefoniert mit dem Verkehrsbetrieb.
Sie waren, ich will nicht sagen, ablehnend gegenüber der Kritik. Sie sehen einfach nicht dieselben Probleme.
Anders als die englische Fanbotschaft. In einem Statement nach dem Spiel schreiben die Fanvertreter von teils gefährlicher Überfüllung, von zu wenig Schildern und schlechter Beleuchtung rund ums Stadion. Es sei nur dem ruhigen Verhalten der Fans zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert sei. Die Forderung der Fans, das Konzept nachzubessern, lehnen die Verantwortlichen der Stadt zunächst ab. Für das zweite Spiel zwischen Spanien und Italien gibt es dann aber doch kurzfristig mehr direkte Züge Richtung Essen. Mit Erfolg, sagt der Gelsenkirchener Stadtdirektor Luitger Wolterhoff.
Wir sind im Prinzip 2,5 Stunden nach Ende des Spiels, war selbst der Bahnhof leer. Also das heißt, im Bahnhof haben sich zu dem Zeitpunkt keine Menschen mehr befunden, die auf einen Zug warteten. Das, finde ich, ist ein Ergebnis, was sich wirklich sehen lassen kann.
Die Zeitspanne zwischen Abpfiff und geleerten Bahnhöfen und Straßenbahnstationen ist die Währung, in der die Verkehrsbetriebe bei Großereignissen rechnen. Und eine Abfrage bei allen Verkehrsunternehmen in den 10 Gastgeberstädten zeigt, außer kleineren Störungen sind eigentlich alle sehr zufrieden. Das Bundesverkehrsministerium will sich auf Anfrage zu keiner Bewertung hinreißen lassen, stellt in der Antwort lediglich neutral die erhöhten Kapazitäten und Anstrengungen aller Beteiligten dar. Und die Verantwortung für Probleme im Regional- und Fernverkehr lägen bei der Deutschen Bahn.
Für die Sicherstellung sind operativ die Verkehrsträger verantwortlich. Vereinzelte, unvorhergesehene Herausforderungen, Verspätungen, Unwetterschäden etc. sind im Einzelfall für die Betroffenen verständlicherweise ärgerlich.
Ähnliches ist auch von den lokalen Verkehrsbetrieben zu hören. Die gute Kooperation wird von allen Seiten gelobt. Der Verkehrsverbund Stuttgart lässt aber auch hier wissen.
Leider ist es nicht ganz gelungen, das Schienennetz in der Region Stuttgart während der EM frei von Baustellen zu halten.
Die Bahn selbst bedankt sich für die Geduld der Fans und gibt in einer ersten Zwischenbilanz Störungen auf den Hauptachsen zu. Die beklagten viele Fans, sodass Reisen schwer planbar wurden. Independent-Reporter Miguel Delaney ist schon vor dem Turnier von deutschen Kollegen gewarnt worden und sagt jetzt nach einer Woche bei der EM:
Die Warnung ist das eine. Es war trotzdem anders, als ich erwartet habe. Ich reise Woche für Woche durch England. Wir beschweren uns sehr über unsere Bahn, aber die deutsche Bahn ist noch schlechter.
Das sei einfach das neue Normal, meint dazu Christian Böttger, Verkehrsexperte von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
Das ist keine Katastrophe, aber man sieht natürlich, dass das deutsche Netz in Wirklichkeit eben an der Überlastungsgrenze ist. Uns fehlt eben dann auch das Personal, um reagieren zu können, wenn eben dann mal wirklich zusätzlich Leute kommen. Früher hat man dann eben Sonderzüge gefahren, das geht eben jetzt auch nicht mehr.
Der einst gute Ruf der Bahn ist hierzulande schon länger verflogen. Die große Aufmerksamkeit des Turniers im In- und Ausland legt manches Problem jetzt einfach noch einmal besonders gut offen.
Natürlich werden die Anforderungen höher, die man hat. Und Deutschland hat natürlich traditionell ein Bahnsystem, das sehr effizient war. Also das Sprichwort pünktlich wie die Eisenbahn zeigt das ja auch. Und natürlich wird man diesem Anspruch eben nicht mehr gerecht.
Insgesamt hat die Deutsche Bahn rund 3 Millionen Fahrgäste in der ersten Woche gezählt. Das sei mehr als bei jedem anderen Fußballturnier früher. 14 Sonderzüge am Tag würden eingesetzt. Täglich ergebe das rund 10.000 Extraplätze im Fernverkehr. Nach knapp der Hälfte der Turnierspiele treten immer wieder Probleme auf. Das ganz große, von manchen befürchtete Desaster ist bisher ausgeblieben.
Matthias Friebe über die Probleme im deutschen Zugverkehr während der EM. Die Verspätungen sind für viele Fans ein Ärgernis, aber gefeiert wird trotzdem. Von links nach rechts hüpfen die Niederländer zum Beispiel auf ihren Fanmärschen. Erst in Hamburg, dann in Leipzig ein orangenes Menschenmeer, das ausgelassen feiert und hüpft. Dann gibt es natürlich noch die Schotten, die viel trinken, singen und noch die Zeit finden, einer älteren Frau in Köln den Regenschirm zu halten, während die über die Straße geht. Und die Türken und die Georgier haben es in ihrem Spiel geschafft, dass die Lautstärke in Dortmund konstant im hohen Dezibelbereich lag. Die erste EM-Woche hatte viele solcher Fanmomente und darüber habe ich mit Michael Gabriel gesprochen, Leiter der Koordinierungsstelle Fanprojekte, die auch rund um die EM viele Gästefans begleitet. Und meine erste Frage an ihn war: Ist das eine EM der Fans?
Ich glaube, dass man das schon sagen kann. Also wir haben ja in allen 10 Austragungsorten Fananlaufstellen und arbeiten dort über diese Fananlaufstellen mit den internationalen Fanbotschaften zusammen, mit Football Supporters Europe. Ein Programm, das vom Bundesinnenministerium gefördert wird. Und da kriegen wir ganz viele aktuelle Rückmeldungen über die Spiele. Und die sind wirklich durch die Bank positiv. Die Erfahrungen, die die internationalen Fans in Deutschland machen, sind positiv mit kleinen Ausnahmen. Öffentlicher Nahverkehr zum Beispiel. Aber die Begegnungen untereinander und die Begegnungen auch mit den Deutschen, das ist wirklich toll. Man kann schon sagen, dass es ein Turnier ist, was sehr stark von den Fans lebt.
Das heißt, das Motto von 2006, die Welt zu Gast bei Freunden, gilt immer noch.
Das ist zumindest das, was wir mitbekommen. Ich glaube, auch die Bevölkerung letztendlich mitbekommt. Wir haben auch, ich sag mal statistisch gesehen, schon 3 sogenannte Hochsicherheitsspiele gehabt. Und es gab bis auf einen ganz kleinen Vorfall auch da nichts Nennenswertes. Also von daher steht die Gemeinsamkeit, der Austausch über die Plattform Fußball, das Zusammenfinden über die Plattform Fußball total im Mittelpunkt. Und ich glaube, neben dem sportlichen Aspekt ist das ja der zentrale Aspekt von so einem internationalen Turnier, die Riesenchance, die sozusagen der Fußball bietet, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ist das selektive Wahrnehmung oder sind tatsächlich mehr Fangruppen als bei anderen Turnieren bei dieser EM besonders gut organisiert und haben dann eben auch diese großen Fanmärsche, die ja wirklich teilweise beeindruckend sind?
Naja, wir kommen aus einer Zeit, wir hatten die Europameisterschaft 2021, die ja durch Corona bedingt sehr eingeschränkt war. Wir hatten vorher die WM 2018 in Russland, autoritäres System, wo nicht so viele hingefahren sind. Und wir hatten die Weltmeisterschaft in Katar, wo ja andere Themen im Mittelpunkt standen und die auch nicht so fanfreundlich waren. Ich glaube, man hat vergessen, wie toll es ist, wenn eine Europameisterschaft in einem gut erreichbaren Land stattfindet, mit einer offenen Gesellschaft, wo Gastfreundschaft tatsächlich im Mittelpunkt steht und wo auch tatsächlich Rahmenbedingungen für Fußballfans geschaffen werden, damit die sich hier auch wohlfühlen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir auch 2016 schon gesehen hatten und bei den Turnieren vorher, also dass riesige Fanmengen gekommen sind. Es hat eine kleine Entwicklung gegeben, dass es in den verschiedenen Nationen, also da denke ich jetzt an die Schweizer, auch an die Slowaken, dass da Und die Albaner sind ja auch so ein Beispiel, dass da die Fanszenen rund um die Nationalmannschaft ganz gut organisiert sind.
Im Vergleich dazu fällt die Stimmung bei den Deutschen ja fast ein bisschen ab, wenn man sich die Fanmärsche zum Beispiel von den Niederländern und den Deutschen anguckt. Dann liegt dann doch nochmal stimmungsmäßig was dazwischen. Woran liegt das?
Ja, also insgesamt ist ja die Stimmung gerade mit Blick auf die Nationalmannschaft im Land ja überaus positiv und total erwartungsvoll, weil es halt sportlich auch so toll ist. Wenn man auf den engeren Kern schaut von der Nationalmannschaft, dann ist das tatsächlich so, dass es auffällt. Das hängt auch damit zusammen, dass es jetzt so eine Entwicklung über mindestens 15 Jahre gegeben hat, vielleicht noch ein bisschen länger, dass die Politik des Deutschen Fußballbundes gegenüber ihren Fans, die auch zu Auswärtsspielen gefahren sind, eine war, die sehr stark von Marketing-Gesichtspunkten gesteuert war. Es gab diesen Fanclub Nationalmannschaft, den gibt es immer noch, der quasi so eine Kundenorientierung stark gemacht hat und nicht diese Bindung auch gefördert hatte, die es gibt. Und das hat dazu geführt, dass es da sehr stark gebröckelt ist und so eine Kundenmentalität aufgebaut hat. Und das hat der Deutsche Fußballbund auch gespürt und realisiert und hat im letzten Jahr da Veränderungen angestoßen, dass tatsächlich mehr Leute auch einen offeneren Zugang jetzt mittlerweile zum Fanclub-Nationalmannschaft gibt und dass auch das Eigenengagement von Fans stärker gefördert werden soll. Aber das, wie gesagt, erst seit einem Jahr läuft dieses Projekt und es wird einige Jahre dauern, bis es auch so Effekte hat, wie es dann in anderen Ländern zu sehen ist. Es braucht da aber auch eine Kontinuität und da muss man tatsächlich sehen, ob die auch durchgehalten wird.
Lass uns nochmal auf die ausländischen Fans gucken und auch auf die Partystimmung. Diese Eindrücke stehen ja auch ein bisschen im Kontrast dazu, wie vor dem Turnier oft über Fans gesprochen wurde, nämlich da eher unter dem Aspekt, da könnte was passieren, deswegen schicken wir da viel Polizei hin.
Ja, das ist bei jedem internationalen Turnier ein Ringen darum, was der richtige Ansatz ist. Und wir sind, also aus Perspektive der Fanarbeit, der Fanprojekte und auch über unser Programm, Fans Welcome ist ja der Name, sind überzeugt davon. Und das zeigt auch die Erfahrung, dass umso gastfreundlicher man Fans entgegentritt, wo man sich um ihre Bedürfnisse kümmert, dass man sie nicht nur als Cash-Cow nimmt und sozusagen Geld mit ihnen verdienen will, sondern tatsächlich sie als wichtigen Bestandteil für das Turnier wahrnimmt und auch anspricht, dass das sich auszahlt. Einmal für die Atmosphäre, andererseits aber auch für die Sicherheit. Aber es ist immer ein Ringen darum, weil die Debatten, die auch in den Medien stattfinden, immer von Sicherheit auch getragen sind. Und es gibt ja eine Sicherheitslage, wenn wir auf die terroristische Bedrohung schauen. Und leider hat vor diesem Turnier auch stattgefunden, dass sich das vermischt hat mit dem Blick auf Fußballfans. Das sind Fußballfans eher als Problem wahrgenommen worden. Und am Anfang haben wir das auch gespürt, meinen wir gespürt zu haben, dass dann sehr viel Polizei da war, dass auch viel Polizei auch teilweise vermummt, also mit Helmen da war. Aber auch da scheint es zu einer Entspannung gekommen zu sein. Also wir hatten 3 Hochsicherheitsspiele bisher und beim letzten Dänemark-England-Spiel war die Polizei absolut zurückhaltend, absolut kommunikativ, also so wie man sich's wünscht. Und ich glaube, die Zuschauer zahlen das dann auch zurück mit einem guten Verhalten.
Lassen Sie uns zum Abschluss noch auf ein anderes Thema gucken. Neben diesen ganzen großen Feiern erleben wir bei dieser EM auch, dass einzelne Fans die Plattform nutzen für nationalistische oder rechtsextreme Parolen. Im Blog von Österreich hing gestern beim Spiel gegen Polen ein Plakat mit dem Slogan Defend Europe, der von der rechtsextremen identitären Bewegung genutzt wird. Die kroatischen und albanischen Fans haben gemeinsam Schmähgesänge gegenüber Serbien angestimmt. Serbische Fans haben ihrerseits Flaggen hochgehalten mit einer Landkarte von Serbien, wo der Kosovo integriert war. Ist so etwas bei einer EM zu verhindern oder ist das einfach eine Nebenerscheinung, die immer vorkommen wird?
Ich glaube, dass es nicht zu verhindern ist. Ich bin froh, dass Sie sagen, dass es Einzelfälle waren, weil es waren tatsächlich Einzelfälle und auch die Anzahl an Personen, die damit verbunden sind, waren wirklich auch klein. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht möglich ist, das zu verhindern, weil der Fußball auch eine Plattform ist, über die halt diese Themen, die in den Ländern vorhanden sind, über die auch transportiert werden kann. Der Fußball ist ja in allen Ländern nationaler Symbolträger. Und von daher ist das jetzt nicht verwunderlich. Ich bin tatsächlich relativ froh, wenn man das so sagen kann, dass es sich bisher im Rahmen hält. Ich finde es auch gut, dass es mittlerweile diskutiert wird, weil das nochmal die Aufmerksamkeit der Behörden schärft. Und man muss ja auch diese Codes, also Defend Europe und bei den Ungarn war es Free Gigi oder Free Gigi. Also das bezieht sich auf ein Lied, was im Moment von der rechtsextremen Szene missbraucht wird.
La Motujo, genau, ja.
Ja, genau, dass man diese Codes kennt und dass man dann auch reagieren kann und quasi die Leute dann auch, sag mal, direkt ansprechen kann und darauf hinweisen kann, das hat hier nichts verloren. Insgesamt, also wenn man an die Länder jetzt wie aus dem Balkan denkt, an Serbien, an Kroatien, Albanien, wo es diese Konfliktlagen auf nationaler Ebene gibt, die Volksgruppenkonfliktlagen, das wird sich nicht verhindern lassen, dass das hierher transportiert wird. Auch da ist es aber wichtig, dass die jeweiligen Verbände, Also der spricht den kroatischen Fußballverband, den albanischen Fußballverband an. Die müssen da klar Stellung beziehen. Und der österreichische Fußballverband hat das ja schon auch getan und, wie ich finde, auch mit einer sehr guten und eindeutigen Formulierung.
Sagt Michael Gabriel, Leiter der Koordinierungsstelle Fanprojekte über die Fankultur bei der Fußball-EM hier in Deutschland. Auch in Hamburg gab es heute am Nachmittag wieder zwei Fangruppen, die ordentlich Lärm gemacht haben. Da sind Georgien und Tschechien aufeinander getroffen. Das sind die beiden Teams, die gegen die Türken und die Portugiesen verloren haben. Entsprechend groß war der Druck, heute zu punkten. Das 1:1 könnte da für beide zu wenig sein. Mats Nicholson.
Die Nachspielzeit ist fast vorbei. Drei Georgier laufen auf einen tschechischen Verteidiger zu.
Die Georgier, da ist die Möglichkeit. Schuss und drüber! Sabalopianice!
Die georgischen Reporter können es nicht glauben. Direkt danach ist Schluss. Georgiens Trainer Willi Sagnol geht sofort zu seinem fassungslosen Spieler und erklärt später den internationalen Journalisten, was er ihm sagt.
As I try to tell him, is the ones who never try, then they will never miss.
Frei übersetzt, Hauptsache versucht. Die Georgier sind genauso mutig wie im ersten Spiel und ganz dicht dran am Sieg. Der Franzose Sagnol gibt dann im Volksparkstadion auch noch ein deutsches Interview. Kurz vor Schluss in Hamburg schon wieder.
Ich habe das Gefühl, dass in diesem Stadion alles passiert immer in der letzten Minute. Vor 23 Jahren, wir waren ein bisschen mehr glücklich.
Die Last-Minute-Meisterschaft mit Bayern in Hamburg 2001 erlebte Sagnol als Spieler. Jetzt schreibt er als Trainer georgische Fußballgeschichte mit dem ersten EM-Punkt. Für die Tschechen ist dieses Unentschieden eine Enttäuschung. Leverkusens Stürmer Patrick Schick kann sich über sein Ausgleichstor nicht wirklich freuen.
Ich habe nicht genügend Bälle bekommen. Wir waren nicht so gefährlich, wie wir wollten. Unsere Leistung war insgesamt nicht schlecht. Wir hatten einfach Pech im Abschluss.
Im letzten Spiel muss nun zwingend ein Sieg her für die Tschechen. Gleiches gilt für den krassen Außenseiter Georgien, der am letzten Spieltag noch Chancen aufs Achtelfinale hat. Schon das ist ein großer Erfolg.
Und alleine die Teilnahme ist ja schon ein Erfolg für Georgien. Und dieser Erfolg wurde im März auch sehr groß gefeiert im Land, als die Qualifikation geschafft wurde. Danach erlebt das Land aber politisch schwere Tage. Die Regierungspartei Georgischer Traum verabschiedet im Mai im Parlament ein Gesetz, in dem drinsteht, jede Nichtregierungsorganisation, die mehr als 20% ihres Geldes aus dem Ausland bekommt, muss sich registrieren lassen und diese Geldflüsse offenlegen. Ein ähnliches Gesetz hat in Russland dafür gesorgt, dass die Arbeit von NGOs stark eingeschränkt wurde. Deswegen sind Zehntausende Menschen in Georgien auf die Straße gegangen, um gegen das Gesetz zu protestieren, aber ohne Erfolg. Und der Riss zwischen Befürwortern und Gegnern des Gesetzes ist auch im Fußball sichtbar. Darüber habe ich mit der freien Journalistin Anja Koch gesprochen, die gerade erst in Georgien recherchiert hat. Und ich habe sie zunächst gefragt, ob die EM die Proteste gegen das Gesetz in den Hintergrund rücken lässt.
Also es ist tatsächlich so, dass die Proteste abgeebbt sind. Es gibt jetzt nicht mehr die großen Massendemos, die wir im April und Mai gesehen haben, wo ja zum Teil Hunderttausende tatsächlich auf die Straße gegangen sind. Ich glaube aber, das hängt nicht so sehr mit der EM zusammen, sondern einfach damit, dass das Gesetz nun eben beschlossen ist und übrigens auch schon in Kraft getreten ist. Es gibt also momentan gar nicht mehr so viel, was die Demonstranten wirklich noch erreichen könnten. Diejenigen, die die großen Demos organisiert haben, die sammeln, glaube ich, jetzt ihre Kräfte und sie bereiten sich vor allem vor für die Parlamentswahlen, die im Oktober in Georgien anstehen. Dann wird es möglicherweise wieder Proteste geben oder eben andere Aktionen gegen die derzeitige Regierung.
Ich habe es angesprochen, es gibt auch im Fußball eben diesen Riss zwischen Befürwortern und Gegnern des Gesetzes. Wie hat sich der geäußert vor der EM?
Genau, den gibt es und der spielt sich vor allem ab zwischen den Spielern und dem georgischen Fußballverband. Ich komme mal zuerst zu den Spielern. Es gab einige Spieler, die sich sehr deutlich hinter die Demonstranten gestellt haben, denen den Rücken gestärkt haben. Die haben das vor allem gemacht mit Äußerungen auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Instagram. Da gibt es zum Beispiel Georgi Chakvetadze, der Nationalspieler eben ist und bei einem englischen Verein unter Vertrag ist. Und der hat Folgendes geschrieben, ich zitiere das mal. Es ist schwer für mich zu sehen, wie sie mit meinen Landsleuten umgehen. Und damit meint er also das teils gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen die Demonstranten. Und dann schreibt er weiter, zieht das Gesetz zurück, Ausrufezeichen, dann können wir vereint leben wie am Tag der EM-Qualifikation. Da wird also direkt auch eine Verbindung gezogen zwischen Fußball und Politik. Auch Bodo Zivtsivadze hat sich geäußert, der ist beim Karlsruher SC und hat vor der EM in einem georgischen Podcast ebenfalls den Demonstranten den Rücken gestärkt Und dann gab es aber auch noch ganze Vereine, die sich positioniert haben. Der FC Dynamo Tbilisi etwa, das ist der erfolgreichste Verein in der georgischen Fußballgeschichte. Und der ist sehr stolz darauf, als einer der ersten Vereine sich auch öffentlich positioniert zu haben und sich quasi hinter die Demonstranten gestellt zu haben.
Und der Verband ist im Gegenzug allerdings eher pro des Gesetzes.
Ja, also der Verband war zum einen erstmal nicht sehr erfreut darüber, dass die Spieler sich geäußert haben. Und der Präsident des georgischen Fußballverbands, der hat behauptet, die Spieler hätten das gar nicht freiwillig gemacht, sondern sie seien unter Druck gesetzt worden, sich so zu positionieren. Das muss man jetzt aber Folgendes wissen. Der Präsident des georgischen Fußballverbands, das ist Levan Kubiashvili. Wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin denkt, der Name klingt irgendwie vertraut, ja, das stimmt. Kubiashvili hat lange in Deutschland gespielt und seit 2015 führt er eben den georgischen Fußballverband an. Gleichzeitig aber sitzt er im georgischen Parlament, also er ist ein ganz normaler Abgeordneter für die Regierungspartei und er hat sogar für dieses umstrittene Gesetz gestimmt. Und darüber redet Kubiashvili nicht so gerne auf seinen öffentlichen Profilen. Da positioniert er sich immer eben sehr als Verbandspräsident. Er redet nicht so gerne über sein Parlamentarier-Dasein. Ich habe ihn vor wenigen Wochen in Tiflis getroffen und ihn interviewt. Und ich habe ihn natürlich gefragt, wie er darauf kommt, dass die Spieler unter Druck gesetzt wurden und wer das vor allem gemacht haben soll. Und da hat er aber nur gesagt, er will nicht ins Detail gehen und auch auf mehrmalige Nachfrage blieb er da eben sehr nebulös. Und es gibt Beobachter in Georgien, die glauben eher, dass es der Verband ist, der die Spieler unter Druck setzt, sich eben nicht politisch zu äußern und das Gesetz nicht in Frage zu stellen. Dafür gibt es keine Beweise, aber Fakt ist, dass Budo Tsivtsivadze, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der sich eben im Podcast geäußert hat, hinterher wollte, dass der Podcast oder dieser Teil, in dem er sich politisch geäußert hat, wieder gelöscht wird. Mit der Begründung, er wolle sich auf die EM konzentrieren.
Wie werden diese Äußerungen der Spieler und dann auch des Verbandes in Person von Levan Kubiashvili denn in der Bevölkerung aufgenommen?
Also es gibt vor allem Reaktionen auf die Äußerungen der Spieler und diejenigen, die diese Demos organisieren, die haben das natürlich sehr gerne gesehen, die waren sehr froh darüber. Man muss wissen, dass die Georgier wahnsinnig stolz sind auf diese Mannschaft. Es ist eben die erste Teilnahme an einer EM überhaupt, sie haben das vorhin gesagt. Und man kann eigentlich nicht oft genug betonen, dass es lange Top-Thema in Georgien war. Das Land fiebert sehr mit der Mannschaft, ja. Und dann ist es auch so, dass diejenigen, die die Demonstration organisieren, das sind vor allem junge Leute, Studenten beispielsweise. Viele von denen sind also auch in einem ähnlichen Alter wie die Spieler. Und dadurch werden die Spieler eben auch so eine Art Vorbild und sie werden so Identifikationsfiguren. Und tatsächlich ist es so, dass es die Regierungsgegner beflügelt hat zu sehen, dass viele Spieler sich hinter sie stellen. Eine derjenigen, die die Proteste mitorganisieren, eine der Hauptorganisatorinnen, hat zum Beispiel gesagt, dass diese Äußerungen eine riesige Rolle spielen, weil sie eben nicht nur diejenigen erreichen, die innerhalb der hippen Hauptstadtblase sozusagen in Tiflis leben, sondern auch diejenigen, die vielleicht in etwas ländlicheren Regionen leben.
Die freie Journalistin Anja Koch über die unterschiedlichen Meinungen innerhalb des georgischen Fußballs zum sogenannten Agentengesetz. Ganz aktiv haben sich auch französische Nationalspieler zur Politik in ihrem Heimatland geäußert. Dort steht ja in der kommenden Woche die erste Runde der Parlamentswahl an und die extrem rechte Partei Rassemblement National liegt in Umfragen vorn. Christiane Kess mit den Stimmen besorgter Spieler und den Reaktionen darauf.
Frankreichs Fußballnationalspieler Marcus Thuram hatte vorgelegt, nach den Europawahlen und dem starken Abschneiden des Rassemblement National, der in Frankreich mit über 30% auf Platz 1 landete, sagte Thuram bei einer Pressekonferenz mit Blick auf die politische Lage in seinem Heimatland.
Elle est triste, elle est très grave.
Sie ist traurig und sehr ernst. Ich habe davon nach dem Spiel gegen Kanada erfahren. In der Umkleidekabine waren wir alle schockiert. Das ist heute die traurige Realität unserer Gesellschaft. Man muss wählen gehen und zu allen sagen, dass sie wählen sollen. Als Bürger, egal ob ich das bin oder sie, müssen wir tagtäglich dafür kämpfen, dass das nicht mehr passiert und der Rassemblement National nicht gewinnt. Natürlich sei jeder frei in seiner Entscheidung, so Thuram, aber er habe keinen Zweifel daran, dass man in der französischen Nationalmannschaft so denke wie er. Den Beweis lieferte kurz darauf Kylian Mbappé. Es sei ein historischer Moment für Frankreich, so der Kapitän von Les Bleus.
L'Euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est.
Die EM ist sehr wichtig für unsere Karrieren, aber wir sind vor allem Bürger und nicht abgekoppelt von der Welt um uns herum und noch weniger, wenn es unser Land betrifft. Deshalb will ich mich an alle Franzosen wenden und vor allem an die junge Generation. Die Extremen stehen an der Tür zur Macht und wir können über die Zukunft unseres Landes entscheiden. Deshalb rufe ich alle jungen Leute dazu auf, zu wählen und sich bewusst zu werden, wie wichtig diese Situation ist. Mbappé hofft, mit seinem Appell möglichst viele zu erreichen. Eindringlich warnte auch er. Wir müssen uns mit diesem Land identifizieren können, mit unseren Werten wie Vielfalt, Toleranz und Respekt. Ich weiß, dass viele Junge sich sagen, eine Stimme wird nichts verändern, aber ganz im Gegenteil, jede Stimme zählt. Ich hoffe wirklich, dass man die richtige Wahl trifft und wir am 7. Juli noch stolz sind, dieses Trikot zu tragen. Heißt nach der zweiten Runde der Parlamentswahl, wenn feststeht, wer sie gewonnen hat. Den extrem rechten Rassemblement National nannte Mbappé zwar nicht direkt, er fügte aber hinzu, er habe die gleiche Position wie Marcus Thuram. Die politischen Positionierungen sorgten für Wirbel. Nicht allen gefiel dieses eindeutige Engagement. Der französische Fußballverband versicherte nach den Äußerungen der Spieler in einer Mitteilung seine Neutralität und rief zur Zurückhaltung auf. Trainer Didier Deschamps stellte aber klar:
Da gibt es keine Vorschriften von mir oder vom Verband. Die Spieler haben die Freiheit, mit ihren Worten, ihrem Gefühl entsprechend zu sagen, was sie sagen wollen.
Leur propre sensibilité.
Und 200 weitere Sportler, wie der ehemalige Tennisspieler Yannick Noah, riefen in der Sportzeitung Equipe ebenso dazu auf, gegen den RN zu stimmen. Sie verurteilten dessen Ideen. Die extrem Rechten würden den Respekt mit Füßen treten, heißt es da. Respekt sei aber ein Eckpfeiler des Sports. In Interviews wurden Politiker des Rassemblement National mit den Sportler-Statements konfrontiert. Parteichef Jordan Bardella will Premierminister werden, wenn die extrem Rechten bei der Parlamentswahl eine absolute Mehrheit der Abgeordnetensitze in der Nationalversammlung gewinnen. Er bewundere die sportlichen Leistungen von Thuram und Mbappé, so Bardella, aber
il faut respecter le vote de chacun. Et quand on a la chance,
man muss die Wahlentscheidung jedes Einzelnen respektieren. Wenn man das Glück hat, sehr viel zu verdienen, Multimillionär ist und im Privatjet herumfliegen kann, ärgert es mich schon ein bisschen, dass diese Sportler den Leuten Lektionen erteilen, die 14 oder 1500 Euro verdienen und nicht über die Runden kommen, die nicht in sicheren Vierteln leben, überwacht von Sicherheitsleuten und die manchmal das Gefühl haben, sie verlieren ihren Wert in diesem Land. Andere finden die Sportlerappelle mutig. Der Meinungsforscher Stefan Zumstig vom Ipsos-Institut glaubt nicht, dass die Aufrufe von Spitzensportlern sich konkret auf das Wählerverhalten auswirken. Aber, sagt Zumstig, sie unterstützten diejenigen, für die der RN keine Partei wie jede andere ist. Zumstig verweist aber auch auf ein anderes Phänomen. Es verstärkt oft die Wählerstimmen für die Extreme, welche auch immer, wenn man sie zum Teufel erklärt. Je mehr sie kritisiert werden, desto mehr Leute versammeln sich hinter ihren Ideen.
Die französische Nationalmannschaft positioniert sich im Wahlkampf mit unklaren Erfolgsaussichten. Ein Beitrag von unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Kiss. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, das sind die Gründungsmitglieder der BRICS, eines Staatenverbundes aufstrebender Länder. Und dazu gehören dann natürlich auch eigene sportliche Wettkämpfe, die BRICS Games. Die finden aktuell in Russland statt, mit 4000 Athletinnen und Athleten, nicht nur aus BRICS-Staaten. Nordkorea ist auch mit dabei. Auch Sportler aus Afghanistan sind dabei, mit der Unterstützung der Taliban. Und auch aus den abtrünnigen Provinzen Südossetien und Abchasien sind Athletinnen und Athleten am Start. Völkerrechtlich gehören diese Gebiete zu Georgien. In den Gebieten sind aber seit dem Krieg 2008 russische Soldaten stationiert. Und über die politische Botschaft, die von so einem Event mit solchen Gästen ausgeht, habe ich mit Sven Daniel Wulfe gesprochen. Er ist politischer Geograf an der ETH Zürich und hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben, wie Russland Softpower durch Sportgroßereignisse aufbaut. Are the BRICS Games the Russian way to say, sind die BRICS Games die russische Art zu sagen, auch wenn ihr versucht, uns in der Welt des Sports zu isolieren, wie es die westlichen Länder in den letzten Jahren nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine versucht haben, das wird euch nicht gelingen?
I think that's one part of it, absolutely. It's a message against isolation.
Ich denke, das ist ein Teil dessen, absolut. Es ist eine Botschaft gegen die Isolation durch die westlichen Länder. Aber es ist auch eine Botschaft an die Länder des globalen Südens, wenn Sie so wollen. Südamerika, Afrika, Südostasien. Ein Versuch, eine andere Welt oder eine andere Weltordnung zu präsentieren, an der auch Sie teilnehmen können. Ich denke, es ist wichtig, das zu bedenken. Es gibt mehrere Zielgruppen für dieses politische Sportprojekt.
Ist es also auch eine Fortsetzung der russischen Strategie, Sportveranstaltungen zu nutzen, um diplomatische Vorteile zu erlangen?
Yes, I mean that's not just unique to Russia. I think every country attempts.
Ja, das ist nicht nur in Russland der Fall. Ich denke, jedes Land versucht durch den Sport eine Art politischen Einfluss zu gewinnen. Das ist nicht unüblich. Ich denke, was die BRICS Games besonders macht, ist der Kontext des geopolitischen Konflikts zwischen Russland und der EU und den Vereinigten Staaten, der die Art der Sportbeteiligung, die wir sehen, wirklich beeinflusst. Russland kann nicht in vollem Umfang an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Die russische Regierung ist daher nicht in der Lage, den Status ihrer großen Nation so zu zeigen, wie sie es sich wünscht. Deswegen hat die russische Regierung die Staatenversion eines Kindersatzes gesagt. Dann nehme ich eben meinen Ball und gehe nach Hause. Und genau das hat sie getan.
I'm gonna take my ball and go home. And that's what they've done.
And still you mentioned the different audiences. Sie haben die verschiedenen Zielgruppen erwähnt, auf die die BRICS Games ausgerichtet sind. Glauben Sie, dass dies eine erfolgreiche Strategie für Russland ist, vielleicht nicht die westlichen, demokratischen Staaten einzuladen, sondern, wie Sie gesagt haben, Länder aus dem globalen Süden, die ja aber auch wichtige Player sind, wenn wir uns zum Beispiel ihren Anteil an der Weltbevölkerung ansehen?
When we look at the population on the world, major players.
Yes, this is true. It's very important not to dismiss.
Ja, das ist richtig. Es ist sehr wichtig, die Länder, die nicht zu den sogenannten Industrieländern gehören, nicht zu vernachlässigen. Es gibt 1 Milliarde Menschen in Indien. Es gibt 1 Milliarde Menschen in China. Ein bedeutendes, potenzielles Publikum. Und das sind Menschen, die vielleicht nicht das Gefühl haben, dass sie eine Stimme in globalen Angelegenheiten haben. Oder sie haben vielleicht eine sehr schwierige, postkoloniale Geschichte mit den Ländern Europas oder den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, ist ihnen das wirklich wichtig? Und wenn man sich die BRICS Games anschaut, dann ist Berichten zufolge die Zahl der teilnehmenden Athleten recht gering, obwohl Russland angibt, dass viele Länder teilnehmen. Da wirkt es so, als sei die Veranstaltung eine Art Witz. Es gibt zum Beispiel viele Wettkämpfe, bei denen es nur einen oder wenige Teilnehmer gibt. Und dann sind zum Beispiel beide Kontrahenten aus Russland. Ich denke also, dass es einen großen Unterschied zwischen der Präsentation und der tatsächlichen Realität gibt.
So are the BRICS Games maybe also a sign of a deprived Russian. Sind die BRICS Games also vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie sehr Russland einen Einfluss in der Welt verloren hat? Vor 8 Jahren war man noch Gastgeber der Fußball-WM mit Teams aus aller Welt. Jetzt muss man die Taliban einladen.
Yes, that's exactly right. Look.
Ja, das ist genau richtig. Gucken Sie sich an, was in einer dramatisch kurzen Zeit passiert ist, angefangen bei den Olympischen Winterspielen in Sochi. Die wurden 2007 vergeben. Von 2007 bis 2024 ist historisch gesehen wirklich keine lange Zeit. Und trotzdem sind die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen völlig vergällt. Deswegen glaube ich, was die BRICS Games zeigen, die Machtstrukturen in Russland sind gegenüber Westeuropa und den USA nicht freundlich eingestellt. Und sie sind ein Zeichen dafür, wie isoliert diese Art von fremdenfeindlicher, wütender, aggressiver Politik ist. Und das ist eine Tragödie für diejenigen von uns, denen die Menschen in Russland und eine tatsächliche Gesprächsebene zwischen unseren Ländern am Herzen liegen. Das zeigt einfach, wie desaströs sich die Politik in Russland entwickelt hat.
Just how disastrous Russian domestic politics have become.
Are those BRICS Games? Sie haben auch viele Jahre in Russland gelebt. Sind die BRICS Games und andere Sportevents auch ein Zeichen an die Menschen in Russland?
Well, I think it's a good point.
Das ist ein guter Punkt. Im Moment ist es schwer einzuschätzen, was im Land passiert für diejenigen, die nicht zurück können. Aber ich wäre sehr überrascht, wenn die BRICS Games irgendjemanden interessieren würden. Meine Erfahrung ist, dass die Menschen, die immer noch in Russland sind und vielleicht mit der Politik überhaupt nicht einverstanden sind, sich in eine private Isolation zurückziehen, wie schon in der Sowjetunion. Aus Sicherheitsgründen und weil es einfach unmöglich ist, strukturellen Wandel herbeizuführen oder in sinnvoller Art politisch tätig zu werden. Sie kapseln sich ab von politischen Entwicklungen, von Regierungsnarrativen und meine Hypothese ist, sie kapseln sich auch ab von den BRICS Games.
Das IOC erlaubt ja nur wenigen Sportlerinnen und Sportlern aus Russland an den Spielen in Paris teilzunehmen und wenn, dann nur unter neutraler Flagge. Denken Sie, dass diese Art von Sportereignis eine Gefahr für das IOC darstellt? Oder glauben Sie, dass der Wert des sportlichen Wettkampfs so gering ist, weil ein Großteil der Weltelite gar nicht teilnimmt, dass das IOC sagt, macht ruhig, das interessiert uns nicht?
Well, I mean, that's a good question as well. We know that the IOC is quite jealous.
Das ist eine gute Frage. Wir wissen, dass das IOC sehr auf den Status von Olympia als das prestigereichste internationale Sportereignis bedacht ist. Und das IOC hat die russische Regierung stark dafür kritisiert, den Sport zu politisieren mit den Friendship Games und den BRICS Games. Ich denke nicht, dass die eine wirkliche Gefahr für das olympische Projekt darstellen. Aber wir sehen, wie ernst das IOC das trotzdem nimmt. Und es ist sehr interessant, dass das ein weiterer Beweis ist, dass Sport immer politisch war und sein wird.
Die BRICS Games, der russische Versuch, im Weltsport relevant zu bleiben. Ein Interview war das mit Sven-Daniel Wulfer von der ETH Zürich. Die letzten Minuten laufen im EM-Spiel zwischen der Türkei und Portugal. 92 Minuten sind gespielt. Die Portugiesen führen souverän mit 3:0 gegen die Türken. Die letzten Minuten reportiert für Sie Holger Dahl aus Dortmund.
Es steht 2x3:0 in Dortmund. Ja, also da fragt sich jetzt wahrscheinlich jeder zu Recht, ist es ein Fußballspiel? Ja, es ist ein Fußballspiel. 3:0 für Portugal gegen die Türkei. Wir bekommen hier noch 2,5 Minuten Nachspielzeit und die Portugiesen wirklich haushoch überlegen. 1:0 Bernardo Silva in der 22. Spielminute. Seltsames Eigentor bei einem Rückpass der Türken durch Akaydin in der 29. Und dann Bruno Fernandes mit dem 3:0. Das war die 56. Spielminute. Die Türken völlig chancenlos. Jetzt vielleicht mal auf dem Weg zu so einer Art Ehrentreffer. Hakan Calhanoglu, der kann doch schießen. Spielt den Ball aber lieber raus auf die rechte Seite in den Strafraum. Geschossen von halb rechts. Abgeblockt. Eckball für die Türkei. Ja, und das zweite 3:0. Flitzer gegen Ordner. Es haben tatsächlich drei Flitzer geschafft, auf den Rasen zu laufen. Und ich erhöhe auf 4:0. Das darf doch alles nicht wahr sein. Der vierte Flitzer auf dem Weg zu Cristiano Ronaldo. Der erste hat tatsächlich auch noch ein Foto geschossen. Und der vierte kommt jetzt durch. Und die Szenerie ist wirklich einfach ultra kurios, weil es haben nach dem ersten Flitzer sind hier Ordner aufgezogen und die stehen in einem Abstand von in etwa 1,50 Meter. Und vor ihnen ist dann ja auch noch eine Bande, also so eine Art Zaun zum Publikum. Und trotzdem haben es jetzt vier Flitzer geschafft, zu Cristiano Ronaldo zu laufen. Partie ist gleich freigegeben mit dem Eckball. Den ersten fand er noch lustig, Ronaldo. Das war auch, ich sag mal, ein niedlicher kleiner Junge. Aber inzwischen kann Ronaldo das eigentlich kaum noch fassen, was hier in Dortmund passiert. Da nennt man die Deutschen immer Organisationsweltmeister. Und man sei sich bewusst, dass das hier irgendwie auch ein Sicherheitsrisiko ist. Und dann schaffen es innerhalb eines Spiels vier Flitzer auf den Rasen. Und die Türken, ja, die schaffen nicht, einen Ehrentreffer zu erzielen. Und das ist natürlich die traurige Geschichte für viele Fans hier im Stadion. Vor dem Spiel super Atmosphäre. Fanmarsch mit 30.000 Türken, die nach dem 3:1 im ersten Spiel gedacht haben, dass bei dieser EM Großes möglich ist. Und jetzt aber wieder zurechtgestutzt worden sind von den Portugiesen, die das hier wirklich sehr abgeklärt gemacht haben. Und jetzt nochmal Distanzschuss bekommen aus 18 Metern halbrechter Position. Ruben Neves und Cristiano Ronaldo. Na, der hat vorne drauf gelauert, dass er vielleicht der älteste Torschütze der EM-Geschichte wird. Noch wenige Sekunden sind zu absolvieren. Portugal damit sicher als Gruppensieger im Achtelfinale. Die Türken kommen ja auf Dreizähler, können damit mit einem Unentschieden gegen Tschechien auch das Achtelfinale buchen. Und Georgien und Tschechien haben beide einen Punkt. Naja, also für Tschechien sicher noch was drin, für Georgien wird es eher kompliziert. Und jetzt hoffentlich keine Flitzer mehr auf dem Platz. Also vier Flitzer, drei Tore und alle Tore für Portugal. Und da ist der fünfte Flitzer bei Cristiano Ronaldo. Kann man nicht
also mehr Flitzer als Tore in Dortmund. Portugal gewinnt 3:0. Heute Abend gibt es dann das Duell zwischen Belgien und Rumänien. Christian Schulze blickt voraus.
Sie können es nicht mehr hören. Goldene Generation. Seit Jahren wird Belgiens Nationalmannschaft aufgrund herausragender Spieler wie den immer noch aktiven De Bruyne oder Lukaku so betitelt. Zu einem Turniertitel hat es jedoch nie gereicht.
Ja, im Fußball gibt es keine normale Ordnung, wie in der Physik oder in der Mathematik. Es ist etwas Unberechenbares.
Wie unberechenbar, das hat Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco im ersten Spiel dieser EM hautnah miterlebt. Viele Möglichkeiten gehabt und doch 0:1 gegen die Slowakei verloren. Durch die erste Niederlage unter dem Ex-Bundesliga-Coach ist der ewige Geheimfavorit vor dem Duell mit Rumänien unter Zugzwang geraten.
Das erste Ergebnis, klar, ist überraschend. Für viele, nicht für uns, weil wir immer wieder betont haben, wie schwierig so eine Gruppe auch sein kann. Es sind Mannschaften, die zum Teil kein einziges Spiel in der Qualifikation verloren haben.
Zum Beispiel der heutige Gegner Rumänien, der zudem einen glanzvollen Start ins Turnier erwischte, 3:0 gegen die Ukraine. Der erste Auftaktsieg und zugleich der höchste einer rumänischen Mannschaft bei einer Europameisterschaft. Heute kann das Team von Trainer Edward Iordanescu den Achtelfinaleinzug vorzeitig perfekt machen.
Wir würden Geschichte schreiben. Das wäre ein perfektes Beispiel dafür, was Sport in Rumänien bedeutet. Nach dem ersten Spiel habe ich den Eindruck, dass das ganze Land hinter unserer Mannschaft steht. Und nach dem Sieg haben wir jetzt noch mehr Motivation, allen Rumänen Hoffnung zu geben.
Alexander Zverev hatte sich fest vorgenommen, endlich das Rasenturnier in Halle zu gewinnen. Aber für den besten deutschen Tennisspieler ist in diesem Jahr schon im Halbfinale Schluss. Stefan Kausten.
Alexander Sascha Zverev war ziemlich bedient und schmallippig.
Generell glaube ich, dass ich okay spiele, aber am Ende des Tages ist es immer schwierig einzuschätzen, vor allem auf Rasen, finde ich.
Eigene Breakchancen im ersten Satz nicht genutzt, dann unkonzentriert den Tiebreak verloren, frühes Break gegen sich im zweiten Satz, so hieß es relativ schnell, 6:7. Und 4:6 gegen den Polen Hubert Hurkacz. Nach dem Finale von Paris, diesmal also Schluss im Halbfinale von Halle.
Passiert alles sehr, sehr schnell, so wie heute. Heute fand ich auch, dass ich okay gespielt habe, aber trotzdem in zwei Sätzen halt verloren. Das ist halt etwas, was ich noch lernen muss und hoffentlich dann im Wimbledon besser mache.
Besser machte es hier in Halle vor 11.000 Zuschauern Jannik Sinner. Die Nummer 1 der Welt gewann mit 6:4 und 7:6 gegen den Chinesen Zhang.
Mal schauen, was morgen kommt, aber sicherlich bin ich sehr zufrieden, das erste Mal im Finale zu stehen.
Sinner trifft im Finale auf seinen Freund und Doppelpartner hier in Ostwestfalen, die Nummer 1 gegen die Nummer 7 der Welt. Und alle freuen sich schon drauf.
Wenn man auf dem Center Court spielt und es ist alles bummvoll, es geht nicht besser. Deswegen, es ist sehr schön, hier zu spielen und hoffentlich wird es morgen auch wieder eine super Stimmung.
Von Donaueschingen bis Bad Dürheim sind es eigentlich nur 10 Kilometer. Die Radfahrerinnen bei der Deutschen Straßenmeisterschaft mussten aber heute 130 Kilometer fahren, bis sie endlich da waren und dabei einige Hügel im Schwarzwald überwinden. Holger Gerska.
3 Startplätze gibt's für die deutschen Radsportlerinnen für das olympische Straßenrennen in 6 Wochen in Paris. Die 3 Medaillengewinnerinnen dieser deutschen Meisterschaft haben jetzt die besten Karten. Franziska Koch, 23 Jahre alt als Mettmann bei Düsseldorf, bejubelte im Sprint dieses Trios ihren ersten großen Titel.
Das Trikot für 12 Monate zu fahren, macht mich sehr stolz. Dadurch, dass wir zu dritt waren, war die Geschwindigkeit nicht hoch. Ich habe dann versucht, erstmal eine kleine Lücke lassen und dann mit Schwung von hinten zu kommen.
Und damit war sie im Finish besser als Liane Lippert. Die Titelverteidigerin fuhr es ja auch Tour de France-Etappensiegerin, sucht noch nach ihrer Topform, nach einer langen Verletzungspause. Und sie kam direkt aus einem Trainingslager im heißen Spanien in ein Rennen mit Dauerregen bei kühlen Temperaturen. Im Finish waren die Finger so klamm, dass sie nicht mehr schalten konnte, auch deshalb diesmal Platz 2.
Ja, ich bin das ganze Jahr noch keinen Sprint gefahren. Und Franzi hat einen super Moment gefunden.
Direkt hinter Liane Lippert fuhr Antonia Niedermayer auf Platz 3. Die U23-Weltmeisterin im Zeitfahren war in dieser Spezialdisziplin schon Meisterschaftszweite und kann jetzt mit einem Doppelstart in Paris liebäugeln.
Bei den ersten 8 Formel-1-Rennen des Jahres stand jeweils Max Verstappen in Red Bull auf der Pole-Position. Diese Dominanz ist aber gebrochen. Bei den letzten 2 Grand Prix hat es schon nicht geklappt. Und beim Rennen morgen in Spanien wird Lando Norris im McLaren ganz vorne starten. Verstappen dann direkt dahinter. Und zum Abschluss der Sendung noch ein Blick zurück in die Fußballgeschichte. Denn heute, vor 50 Jahren, kommt es bei der Fußball-WM in Deutschland zum einzigen Länderspiel zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Und die DDR gewinnt. 1:0, Torschütze Jürgen Sparwasser. Ein unerwarteter Sieg, sagt Sporthistorikerin Jutta Braun.
Die DDR hatte sich, anders als bei Olympia 1972, wo man ja wirklich das Ziel hatte, jetzt wörtlich den Klassenfeind auf seinem eigenen Territorium zu schlagen und auch glaubte, dass man das schaffen könnte und ja dann auch geschafft hat, hatte man beim Fußball nicht ganz so hohe Erwartungen, weil man einfach wusste, dass die DFB-11 notorisch erfolgreicher ist als der DDR-Fußball. Insofern war dann dieser Erfolg, den man errungen hat, tatsächlich ein Überraschungserfolg.
Und diese Einschätzung ist aus einem Feature von Knut Benzner. Fußballspiel als Klassenkampf heißt es. Und Sie finden das in der Deutschlandfunk-App, genauso wie Sie da auch weitere Hintergrundberichte zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland finden. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder um 22.50 Uhr, dann hier in Sportaktuell mit der Schlussphase des Spiels Belgien gegen Rumänien. Ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören im Namen des gesamten Teams. Mein Name ist Maximilian Rieger.